Möchte euch trotzdem herzlich begrüßen und freue mich, dass ihr da seid zu einer weiteren Bibelstunde im Petrusbrief. Nach unserer guten Gewohnheit wollen wir beten. Möchte ich einfach die ans Herz uns anlegen, ans Herz legen, die heute einfach nicht da sein können. Aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich Krankheitsgründen bedingt und die gerne die Gemeinschaft gehabt hätten, aber sie nicht haben und dass sie ganz besonders an sie denken. Und einfach um den guten Segen Gottes für die heutige Bibelstunde. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Ich lade euch ein. Amen. Danke von ganzem Herzen, unser Vater im Himmel, durch unseren Herrn Jesus Christus, dass wir die Möglichkeit haben, immer wieder aufs Neue und regelmäßig in dieser Gemeinschaft, in der Gemeinschaft derjenigen, die dich lieben, in der Gemeinschaft, die dein Wort lieben, in der Gemeinschaft derer, die daran Hunger haben an deinem Wort und die genauso deine Herrlichkeit sehen wollen in deinem Wort, Jesus, dass wir die Möglichkeit haben zu kommen, auch heute diese Gemeinschaft hier zu genießen. Ich danke vom Herzen dafür und das wollen wir nicht als selbstverständlich nehmen, sondern dir dafür die Ehre geben, dass du uns diese Gelegenheit gibst und zugleich denken wir auch an all die, die nicht da sein können, die krankheitsbedingt diese Gemeinschaft nicht genießen können, Herr, die sich vielleicht danach sehnen. Herr, sei du in ganz besonderer Art und Weise nahe. Im Geist sind wir eins und im Geist haben wir Gemeinschaft untereinander. Und so, Herr, lass sie diese Gemeinschaft durch deinen Geist heute und nicht nur heute, einfach in dieser Zeit, in der ja, sie das erleiden. Herr, lass sie spüren. Segne sie reichlich dafür. Bitte dich auch für uns hier, dass du uns heute dienst. Herr, wirke durch deinen Geist an uns, an unseren Herzen, dass sie bereit sind, Herr, zu sehen und zu hören und aufzunehmen und zu verstehen. Wirke, Herr, durch deinen Geist an mir. Gib Freimütigkeit und Freude und Klarheit, dein Wort groß zu machen und somit dich groß zu machen. Ja, dass es zur Erbauung dient, dass es wirklich zur Erbauung dient. Jedem, der heute kommt, Herr, das ist so mein Gebet und auch mein Glaube und dieses Bild, Herr, dass du das Brot brichst und die Fische brichst und es segnest. Und aus dem Wenigen, was ich dir zu bringen habe, wie dieser kleine Junge, Herr, kannst du daraus Großes und Vieles machen, dass jeder satt werden kann, ja, dass wir sogar etwas mit nach Hause nehmen können. Das vermagst du. Und darum bitte ich dich, Herr, um dieses Wunder. Herr, du bist das Manna. Das Manna, das gekommen ist und von dem wir satt werden. Und so bitte ich dich um deinen guten Segen auch für heute Abend. Amen. So. Erster Petrusbrief, die Verse 3 bis 5 ist der Gegenstand unseres Studiums. Die Verse 3 bis 5, die uns auf die Zukunft und auf die herrliche Perspektive, die Hoffnung, das Erbteils ausrichten. Die Verse 3 bis 5 ist ein Lobpreis, beinhalten die Lobpreis an Gott, den Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Es ist der Inhalt der Anbetung, die zu Beginn so sehr hoch anfängt und unsere Perspektive auf Gott ausrichtet. Der Grund dieses Lobpreis, der Grund der Doxologie oder der Grund der Anbetung ist die Hoffnung der Herrlichkeit, es ist die Hoffnung des Erbes, das uns erwartet. So, Petrus schreibt diesen Lobpreis und er beginnt den Geber dieses Erbteils uns vorzustellen. Es ist der Vater, unser Herr Jesus Christus. Er schreibt über das Motiv, warum Gott uns dieses Erbteil verspricht und auch dieses Erbteil geben wird. Das Motiv ist seine große Barmherzigkeit. Und er preist Gott auch dafür, über den Zugang zu diesem Erbteil, was uns überhaupt möglich macht, an diesem Erbteil auch Anteil zu haben. Das ist die Wiedergeburt, die er selbst an uns wirkt, uns zu einem neuen Leben schafft, ewiges Leben gibt. Und das führt uns zu dem Thema, mit dem wir uns letztes Mal beschäftigt haben. Das ist die Glaubwürdigkeit dieses Erbteils, die Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Wiedergeburt schafft in uns diese lebendige Hoffnung oder durch diese Wiedergeburt und durch das, was er in uns schon vollbracht hat oder angefangen hat zu wirken, das richtet uns auf die Vollendung der Herrlichkeit, auf die Vollendung dessen, was uns erwartet. Das Erbteil das uns erwartet, ist himmlisch. Schaut mal, 1. Petrus 1, ich bin schon im Vers drin, ab Vers 3 lese ich nochmal: Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in dem Himmel aufbewahrt ist für euch. Also dieses Erbe ist himmlisch. Und weil es himmlisch ist, müssen wir himmlisch werden, um einen Anteil und das Erbe an diesem Erbteil zu bekommen. Und das ist himmlisch, müssen wir Himmelsbürger werden. Wir müssen wiedergeboren werden, vom Geist gezeugt werden. So, um Anteil an diesem Erbe, an dem himmlischen Erbe zu haben, müssen wir himmlische Bürger werden. Denn dieses Erbteil ist nicht von der Erde, es ist himmlisch. Und darum ist die Wiedergeburt so entscheidend und so wichtig und schafft in uns eben auch diese Hoffnung. Über diese Hoffnung haben wir uns letztes Mal, mit dieser Hoffnung haben wir uns letztes Mal auseinandergesetzt, haben uns etwas genauer angeschaut, was diese Hoffnung ist. Mit einigen Stellen. Und ich möchte da ganz kurz noch anknüpfen und noch ein paar Bibelstellen mit euch da anschauen und dann weitergehen in unserem Text. Also, was ist der Gegenstand dieser lebendigen Hoffnung? Was schafft die Wiedergeburt in uns für eine Hoffnung? Ich möchte die Stelle, die ich letztes Mal nicht gelesen habe, aus Zeitgründen, die heute vielleicht doch lesen, Apostelgeschichte. Schlagt mit mir auf, Apostelgeschichte 24. Das holt uns da gut ab und erinnert uns gut daran. Apostelgeschichte 24 ab Vers 14. So, Kapitel 23, folgende: Paulus wird gefangen genommen, muss sich rechtfertigen, muss sich verteidigen für seinen Glauben, muss sich verteidigen für das, was er verkündigt. Und immer wieder sagt er den Grund, warum er angeklagt wird. Und er sagt, der Grund, warum ich angeklagt werde, ist unter anderem wegen der Hoffnung, die ich habe. Und diese Hoffnung, und jetzt lesen wir, was diese Hoffnung ist, Vers 14. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, das sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Interessante Aussage, gell? Paulus sagt, das ist der Grund, warum ich hier stehe und warum es mir so geht, wie es mir geht, warum ich angeklagt werde. Er sagt, dass ich nach dem Weg, wir wissen, dass so die ersten Christen genannt worden sind. Christen war ja eigentlich ein Schimpfwort, das später erst wir uns zugeeignet haben. Aber früher hieß die Gemeinde der neue Weg. Warum der neue Weg? Weil es auf einem neuen Weg die Möglichkeit, den Zugang zu Gott und zu diesem Erbe nämlich geschaffen worden ist. Nämlich nicht aufgrund des Fleisches und der Werken oder eigene Leistung, sondern allein aus Glauben, aus Gnade und durch eine Wiedergeburt. Und Paulus spricht darüber und interessant finde ich, sagt er, indem ich glaube, was das Gesetz und die Propheten geschrieben steht. Das heißt, diese lebendige Hoffnung, die Hoffnung der Wiedergeburt und der Auferstehung steht schon wo? Im Gesetz und in den Propheten. Er sagt, ich glaube nichts anderes, was unsere Väter und die Propheten schon geglaubt haben, was schon längst verkündigt und geschrieben worden ist. Und dann sagt er, und da kommt diese Aussage, die auch selbst die Hegen, das heißt selbst die Pharisäer glauben das eigentlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten und dann wie der Ungerechten sein wird. Das ist interessant, gell? Also es werden Gerechte und Ungerechte auferstehen. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied in dieser Auferstehung. Was mit den Gerechten in der Auferstehung geschieht und was mit den Ungerechten in der Auferstehung geschieht. Und Petrus spricht von dieser lebendigen Hoffnung. Paulus spricht permanent von dieser lebendigen Hoffnung und sagt, in der Auferstehung werden wir verwandelt, bekommen wir einen neuen Leib und spricht von dieser Auferstehung. Ich habe euch versucht, letztes Mal deutlich zu machen, dass wir zwei Auferstehungen haben und dass wir das sehr sorgfältig in der Schrift auch unterscheiden müssen. Was die erste Auferstehung betrifft und was die zweite Auferstehung betrifft. Da gibt es nicht eine geringe Unkenntnis, ist vielleicht schon zu hart gesagt, aber Differenz, was die erste und die zweite Auferstehung betrifft. was damit wohl gemeint ist. Ich möchte noch ganz kurz noch drauf eingehen. Schlag mit den Epheserbrief. Was ist das? Was ist der Unterschied? Epheserbrief Kapitel 2 zuerst. Ab Vers 1, Kapitel 2. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt gemäß dem Zeitluft dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, und da merken wir jetzt, das ist fast die gleiche Formulierung, Gott ist der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Schaut mal, er spricht von der Vergangenheitsform. Er sagt, Gott mit in seiner Barmherzigkeit hat uns lebendig gemacht. Er hat uns in Vers 1, sagt er, hat uns auferweckt. In Vers 6 hat er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Interessant, gell? Er hat uns mit auferweckt. Ich lese nochmal Vers 6 zu Ende. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Die Barmherzigkeit Gottes ist, der hat uns schon auferweckt. Es ist schon geschehen. Von welcher Auferweckung redet er? Das ist die Wiedergeburt. Jeder, der in Christus ist, hat Anteil an der Auferstehung. Er wurde auferweckt und wurde lebendig gemacht. So, wir haben noch die alten Leiber, wir sind nicht aus dem Grab auferstanden, und Paulus spricht als etwas, das schon geschehen ist. Und ich meine, ich möchte euch gleich aus einem anderen Text auch zeigen, dass die Bibel, vom Lebendigmachen und von der Auferstehung und Auferwecken in Christus hier von der ersten Auferstehung spricht und synonym oder beziehungsweise das ist, was die Bibel als Wiedergeburt beschreibt. Das ist die Zeugung. Die neue Kreatur ist geschaffen, aber wie gesagt, ist noch nicht fertig, noch nicht vollendet. Es ist noch nicht in der Endgestalt da. Paulus spricht aber, und merken wir uns, dieses auferweckt, lebendig gemacht, mitsitzen lassen zu Rechten Gottes, das ist schon mit Christen geschehen, ist schon geschehen, wenn man in Christus ist. Geht mit mir jetzt ins Johannesevangelium, Johannes 5. Schaut mal, was Jesus sagt. Ich halte das für wichtige Stellen. So, in Johannes 5, ab Vers 19. Okay. Da antwortet Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, das tut ebenso der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also in der Weise, wie der Vater auferweckt, das ist der eine Begriff, und lebendig macht, genau das Gleiche macht der Sohn auch, weil der Vater hat es ihm gegeben und der Sohn macht lebendig, welche er will. Das demütigt uns. Das heißt, da müssen wir zu Gott kommen, zu Jesus kommen und sagen, Jesus, mach mich lebendig. Das ist kein Automatismus, das ist kein Anspruch, das ist pure Gnade. Er macht lebendig, welche er will, in seiner Souveränität. Darüber haben wir schon viel geredet, aber hier haben wir eine weitere Stelle. Dann Vers 22. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht ist dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, den er gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer an den Sohn glaubt, sagt Jesus, der hat ewiges Leben. Er hat schon ewiges Leben. Und dann sagt er, er ist vom Tod ins Leben übergegangen. Das heißt, er ist lebendig geworden. Und jetzt schaut man, wie Jesus das differenziert, was das bedeutet. Ab Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimmen des Sohnes Gottes hören werden und sie dieses gehört haben, werden leben. Von was redet er hier? Von der Auferweckung. Von lebendig machen. Aber redet ihr von einer körperlichen Auferstehung oder von der Wiedergeburt? Ich denke eindeutig von der Wiedergeburt. Denn er sagt, schaut mal, dass die Stunde jetzt da ist. Sie kommt noch, aber die ist auch schon jetzt da. Das heißt, wenn Jesus jetzt die Stimme erhebt, wenn er jetzt ruft und die Toten ihn hören, die geistlich Toten, das ist, was Paulus im Epheserbrief Kapitel 2 sagt, dass die tot waren in Vergehungen, auferweckt worden sind. Sie hören den Ruf, sie glauben an Jesus Christus und werden wiedergeboren, werden lebendig und bekommen so Anteil an der ersten Auferstehung. Also das ist für mich eine Sache, die ich immer wieder betone, mir selbst immer wieder vor Augen stelle und das gerne den Gläubigen weitergebe. Das größte Wunder eigentlich, das man erleben kann, haben wahrscheinlich die meisten von euch schon erlebt. Also wer wiedergeboren ist, hat das Größte schon erlebt, was man je erleben kann mit Gott. Schaut mal, ihr wurde zu einer neuen Kreatur geschaffen, ein neuer Mensch ist entstanden. Ihr wart tot und ihr seid lebendig geworden. Ihr habt, jeder, der wiedergeboren wurde, der eine Bekehrung bekehrt wurde und Christus erkannt hat und im Glauben gesehen und angenommen, er hat eine Auferweckung erlebt. Und zwar, also Größeres gibt es nicht. Das alles wird nur noch herrlicher, aber das größte Wunder ist geschehen. War tot und ihr seid lebendig geworden. Also da sage ich, all die anderen Heilungen und Wunder, und die sind nicht im Vergleich zu dem, was derjenige, der Christus erkannt hat und wiedergeboren wurde, erlebt hat. Das ist das größte Wunder, das es gibt, nach meinem Verständnis. Das ist die Zeugung der neuen Kreatur. Wahnsinn. Und wer daran teilhat, der hat genug Grund, Gott Lob zu preisen. Wer Anteil an der Wiedergeburt, der wiedergeboren ist, hat genug Grund, Gott zu preisen, ihn anzubeten, wie Petrus das in dem Brief tut. Also im Vers 25 sagt Jesus, wenn ihr meine Stimme hört, dann kommt ihr vom Tod ins Leben. So, und jetzt lesen wir weiter. Schaut mal Vers 28. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräben sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Von was redet jetzt hier Jesus? Von der zweiten Auferstehung. Hier redet jetzt von den Gräben und er sagt nicht, wundert euch nicht, es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, das sagt er jetzt nicht, weil diese Stunde ist noch nicht da, sie kommt noch. Die Stunde, die da ist, ist die Stunde der Wiedergeburt, der ersten Auferstehung. Die Stunde der zweiten Auferstehung, die ist noch nicht da, die kommt. Aber er sagt, wundert euch nicht, auch da wird die Stimme erschallen und da werden sie auch die Stimme hören. Aber dann werden, wer wird dann auferstehen? Alle. Alle werden auferstehen. Die Frage ist nur, zu was? Die einen werden auferstehen. Und dann werden wir gleich lesen, was mit ihnen passiert. Und das Reich erben. Die anderen werden auferstehen. Oder darf ich mal so sagen? Ich sage schon mal den Begriff. Die einen werden auferstehen und werden leben, ewiglich. Die anderen werden auferstehen und werden tot bleiben, ewiglich. Die einen leben und die anderen bleiben tot. Auferstehen werden die auch zum Gericht. Das ist jetzt, ich hab vor, mit euch ganz kurz in Offenbarung 20 zu gehen. Wenigstens einen kurzen Überblick, einfach einen kurzen, damit man diese Inhalte und das einfach da wiederentdeckt, weil Bei all dem, was ich lehre, kommen Geschwister auch nach der Bibelstunde und sagen, Willi, ich glaube dir, das macht alles Sinn, aber was ist mit Offenbarung 20? So, das kommt immer wieder, so, das macht alles Sinn, ich kann dir folgen, aber guck mal, und ich möchte jetzt keinen Exkurs Offenbarung 20 machen, das würde uns wieder ein paar Wochen kosten, sondern einfach wenigstens einen kurzen so Durchmarsch, damit ihr einfach sagen, wie ich es verstehe. Und dann könnt ihr prüfen, macht das Sinn oder nicht. Aber diese Dinge sind von vornherein wichtig. Es gibt zwei Auferstehungen. Die erste ist die Wiedergeburt. Von der spricht Paulus sehr klar, von der spricht Jesus klar. Und es gibt die zweite Auferstehung. Und die erste Auferstehung, die ist geistlich. Die zweite Auferstehung ist leiblich. Das ist das, was wir verstehen und festhalten müssen. Die erste Auferstehung ist geistlich. Die zweite Auferstehung ist fleischlich. Was passiert in der zweiten Auferstehung, worauf unsere Hoffnung oder worauf alle die wiedergeboren haben, was ist unsere Hoffnung, worauf warten wir? Liebe Geschwister, uns ist der Geist als eine Anzahlung gegeben. Es ist ein geistlicher Embryo gezeugt worden. Und was uns erwartet, ist ein geistlicher Körper. Und das ist eine herrliche, eine lebendige Hoffnung. Darf ich euch eine Stelle zeigen? Philipper 3. Mir begegnet es und ich staune immer wieder, aber das ist jetzt kein Negativ oder das ist auch kein Vorwurf, aber es gibt einige Christen und Gläubige, die, wenn ich mit denen rede, die sind ganz verwundert über diese Tatsache. Also das ist wirklich kein Vorwurf. Aber es ist für sie absolut neu, dass wenn Jesus Christus kommt, unsere Leiber in die Gestalt Jesu verwandelt werden. Dass wir gleich sein wie er, das ist für sie undenkbar schier und neu. Die sind, woher hast du das denn? Aber die Bibel lehrt ganz klar. Schaut mal, Philipper 3, Vers 20. Wir lesen ab Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Das ist, Paulus hat immer wieder gesagt, dass es welche gab, die einen Lebensstil und Lebenswandel hatten und einen Glauben hatten, der eigentlich eine Feindschaft gegen das Kreuz Christi war. Und mit Weinen muss er das feststellen und sagt, schaut mal, was ihre Ausrichtung ist, Vers 19. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre ihre Schande ist. Die auf das Irdische sinnen. Das ist eine gute Zusammenfassung von einer Religion, die eigentlich eine Feindschaft des Kreuzes Christi ist. Die ganze Ausrichtung ist auf diese Erde, auf das Irdische. Und das hat was mit Gesundheit, mit Nahrung, mit Wohlstand, mit dem Jetzt und Hier und mit all dem, was der Segen an dieser Erde bringt. Die auf das Irdische sinnen. Und jetzt sofort muss Paulus eine Korrektur bringen. Schaut mal Vers 20. Und er sagt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Das ist der Zusammenhang. Er sagt, wir sind nicht Bürger dieser Welt. Wir haben keine Hoffnung in dieser Welt. Wir erwarten nicht in dieser Welt die Herrlichkeit und des Erbes, sondern unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Nur nebenbei, gell? Als Retter erwarten, das heißt, wenn er kommt, wird er retten, obwohl er schon gerettet hat, aber wird noch einmal retten. Und dann heißt es, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Das ist Wahnsinn, gell? Das ist eine sehr klare Aussage. Wenn Jesus kommt als Retter, und was beinhaltet diese Rettung? Er wird unseren Leib der Niedrigkeit, der Vergänglichkeit von dieser Erde, er wird es umgestalten, neu machen und in die Gestalt seines Leibes der Herrlichkeit gleichförmig machen. Das Bild von der Raupe und dem Schmetterling ist hier. Und das ist natürlich für die Kinder ein oft gebrauchtes Bild. Ja? Aus dieser hässlichen Raupe frisst dich niemals satt, so auf das Irdische gesinnt. Irgendwann mal ein entpuppt sich buchstäblich ein herrlicher Schmetterling. Das ist das Bild, was Paulus immer wieder verwendet. Er sagt, das Erste wird gesät, es muss erst sterben, es muss abgelegt werden und dann daraus kommt etwas Wunderschönes, etwas Herrliches. Und diese Herrlichkeit ist die Gleichgestalt Jesu Christi in sein Bild. Das ist die Hoffnung. Auf das leben wir hin, auf das hoffen wir hin. Wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, wer Anteil hat an der Wiedergeburt, für den erwartet das. Ich sage so, wer als eine Raupe zur Welt gekommen ist, der wird zu einem Schmetterling. Ja, aber man muss als Raupe zur Welt kommen. Der wird zu einem Schmetterling. Wer die Anteil hat an der ersten Auferstehung, auf den wartet eine herrliche Zukunft. Auf der hat Anteil dann eben auch an der zweiten Auferstehung. Darf ich ganz kurz euch diesen Zusammenhang oder diesen Gedanken in Offenbarung 20 nur kurz mit euch durchgehen und die erste Spur vielleicht legen. So das erste Gespür, wie ich diesen Text verstehe, zum Nachdenken, zum Prüfen und wenn Gott will, irgendwann mal kommen wir wieder dahin und dann können wir das ein bisschen mehr im Detail betrachten. Aber ich meine, zuerst will ich sagen, das ist wahrscheinlich mit der umstrittenste, mit der Text oder schwierigste Kapitel, nicht nur in der Offenbarung, sondern zum Großteil in der Schrift, da gibt es ja unter den wirklich Jesus-Liebenden solche und solche Meinungen und ich meine aber, dass dieser Text nichts anderes beschreibt als genau das, was Jesus gesagt hat, was Paulus geschrieben hat. Und zwar folgendes, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wir waren tot, aber wir wurden wiedergeboren. Wir wurden mit auferweckt. Und was hat Paulus im Epheserbrief gesagt? Und mit sitzen zu Rechten Gottes. Was macht man, wenn man zu Rechten Gottes sitzt? Und herrscht. Mitsitzen und regieren zu Rechten Gottes. Und wer darf, das sind die auferweckt worden sind, die lebendig gemacht worden sind. Die haben Anteil an dieser Herrschaft. Die haben Anteil daran. Und das ist das Herrliche. Bis dann die zweite Auferstehung kommt. Und deswegen glückselig sind die, wer daran Anteil hat, weil da haben die Anteil an Christus. Und dann, wenn das Ende kommt, werden alle auferstehen. Und die Anteil an dieser ersten Auferstehung haben, auf sie wartet kein Tod. Auf sie wartet das Erbe, das Reich. Aber die kein Anteil an dieser ersten Auferstehung sind, die nicht lebendig wurden, auf sie wartet, das ist, was wir alle kennen, ab Vers 11, das ist der weiße Thron, das Gericht. Und die Verdammnis und der Feuersee, der zweite Tod. Ganz einfach, könnt ihr mir soweit folgen, so von der einfach, jetzt was ich gerade gesagt habe, könnt ihr das glauben? Und ich meine, dass das die Aussage von Kapitel 20 letztendlich ist. Ich sage es nochmal anders und dann lesen wir es und dann deute ich das. Wer Anteil an der ersten Auferstehung hat, lebendig geworden ist. Die Gewissheit, die lebendige Hoffnung, die der Geist Gottes mir gibt. Ich bin ein Kind Gottes. Wenn man wiedergeboren ist, zeugt der Geist zusammen mit meinem Geist, aber lieber Papa. So, ich habe Gewissheit, ich bin ein Kind, so bin ich ein Erbe und habe Anteil daran an Christus. Das ist die Gewissheit. So, jetzt erfährt man das. Paulus spricht von den Gläubigen, dass sie rein rechtlich, obwohl wir in Bettringen sind oder wo auch immer sind, wir hier sitzen, hier, aber rein rechtlich, sagt er, sitzen wir zu Rechten Gottes. Das ist Stellung, obwohl es noch nicht ist. Aber jetzt passiert Folgendes. Wenn einer, der in Christus wiedergeboren ist, auf dieser Erde stirbt, sei es als Märtyrer, sei es durch Krankheit, durch Unfall oder das aus diesem Leben scheidet. Was sagt die Bibel? Sagt, fürchtet euch nicht, glückselig seid ihr. Wisst ihr warum? Weil wenn ihr Anteil an dieser ersten Auferstehung habt, stirbt ihr und dann wo kommt ihr dann hin? Zu Christus. Und wo ist Christus? Zu Rechten Gottes. Und was macht er da? Er sitzt und regiert. Und dann sagt die Schrift, und wisst ihr, was ihr dann macht? Ihr sitzt mit Christus und regiert. Das heißt, all die gestorben sind, die liegen nicht in einem seligen, 1000 Jahre langen Schlaf und werden irgendwann mal aufgeweckt durch den Posaunen. Man denkt, oh, wir müssen jetzt aufstehen. Sondern sie sind bei Christus, bei ihm. Und mein Opa und meine Oma und dein Opa und meine Oma und dein Sohn und all die regieren mit Christus. Jetzt. Also wenn sie vorher gedient haben in der Gemeinde und man dachte, oh, da hat der Herr sie geholt, so einen wichtigen Diener für die Gemeinde, weit größeren Dienst darf er jetzt tun, nämlich mit Christus regieren. Dass das all die gestorben sind, all die Getöteten sind, all die Märtyrer, die sitzen auf Thronen bei Christus und haben Anteil an der Herrschaft. Das ist gewaltig, oder? Also die haben einen Dienst, einen großartigen, großen Dienst, und so lange üben sie diesen Dienst, bis das Ende kommt und die Feinde alle besiegt und die Feinde weggetan sind und das Reich in Herrlichkeit aufgerichtet ist und sie das Reich erben. Das lassen wir ganz kurz, behalte diese Frage noch, okay? Jetzt gehen wir kurz in diesen Text. Könnt ihr mir soweit folgen, ja? Ich versuche euch deswegen mit diesen Bibelstellen, mit dieser lebendigen Hoffnung, mit diesen Stellen, was Jesus sagt, mit den einfachen Stellen, klaren Stellen, solche schwierigen, dunklen und nicht so einfachen Stellen mal zu lesen. Vielleicht hilft es euch, mir hilft es. Ich hoffe euch auch. Also, Kapitel 20, Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, der den Teufel und der Satan ist. Und er band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er eine kurze Zeit losgelassen werden. Also, das ist der erste Abschnitt. Man kann diesen Kapitel 20 auch in 3 Abschnitte einteilen. Das ist der erste Abschnitt und das ist die Hinführung, die Einleitung zu diesem. Jetzt könnt ihr sagen, guck mal, da steht es doch, eindeutig, gell? Lass mir ein paar Gedanken sagen, um was geht es hier? Johannes sieht einen Engel. Ich glaube, dass ich sogar den Namen von diesem Engel kenne, nicht weil ich persönlich jetzt kennengelernt habe, sondern weil in Offenbarung 12 die Parallele dazu ist. Jesus siegt am Kreuz. Die Menschwerdung, das ist Kapitel 12 in der Offenbarung, Parallele. Ich fasse es euch nur kurz zusammen. Die Frau ist schwanger, Israel ist schwanger. Der Messias kommt zur Welt, der Drache will das Kind töten, das Kind wird entrückt zu Gott vor seinen Thron. Die Folge daraus, Michael und seine Engel kämpfen mit dem Drachen, mit dem Teufel, die alte Schlange, das ist die gleiche Bezeichnung, und schmeißen ihn aus dem Himmel. Und da ist große Freude im Himmel. Und sagen, so, das Reich unseres Gottes und des Christus hat begonnen. Und freut euch Himmel, weil da ist jetzt Ruhe. Der Teufel ist, der Satan, der Drache ist nicht mehr im Himmel. Verklagt unsere Brüder nicht mehr. Warum? Der Hohepriester ist im Himmel. Die Folge daraus, der Satan ist hinabgeworfen auf die Erde und weiß, er hat nur noch eine kurze Zeit. Das heißt wiederum, da ist Engel und Michael und seine Engel, also seine Legionen, kämpfen mit dem Teufel und seinen. Hier wird uns das Gleiche in einer anderen Art und Weise gesagt. Also Michael besiegt den Teufel, er bindet ihn, ich sage jetzt, für 1000 Jahre, für einen bestimmten Zeitraum, mit dem Ziel, damit er, schaut mal, was, damit er was nicht tut, damit er die Nationen nicht mehr verführe. Okay? Jetzt ein paar Gedanken, nur ganz kurz, wirklich nicht zu tief, aber nur ganz kurz. Schaut mal, was ist der Engel für ein Wesen? Ein Geistwesen. Sind wir da, seid ihr mit mir? Okay, Engel ist ein Geistwesen. Ein Geistwesen. Der Feind oder der Gegenspieler, wer ist das? Der Satan, der Teufel, wie wird er beschrieben? Drache und Schlange. Wer ist der Satan oder der Teufel? Was ist er für ein Wesen? Auch ein Geistwesen, nämlich auch ein Engel, richtig? Sind wir da auch, ist uns ganz klar. Wir wissen, dass der Satan kein Drache ist. Er ist auch keine Schlange, sondern der hat so... Oder andersrum, diese Bilder für Drache und Schlange beschreiben seine Wesensart. Wenn es heißt roter Drache, dann ist die Rede, dass er ein Blutrünstiger ist. Einer, der Gewalt und Macht hat, groß ist, Angst einjagt und tötet. Wenn es von der Schlange die Rede ist, die alte Schlange, wird Bezug genommen zum ersten Buch Mose, dann heißt er ist listig, er ist ein Verführer und bringt die Menschheit zum Fall. Wenn es vom Satan oder dem Teufel die Rede ist, dann ist die Rede entweder vom Widersacher oder Lügner oder Mörder. Das sind Umschreibungen seines Wesens. Aber Satan, der Teufel, der alte Drache, die Schlange, ist ein Engel, Richtig? So, und jetzt lesen wir. Ein Engel kommt und bindet den Drachen oder den Teufel, der auch ein Engel ist, mit einer Kette. Wir lesen es. Mit einer Kette, wirft ihn in einen Abgrund und schließt über ihn mit einem Schlüssel. Jetzt eine Frage. Mit welcher Kette kann man denn ein Geistwesen binden? Glaubt ihr, dass eine buchstäbliche Kette ist, mit der dann der Michael oder der Engel, ich glaube, Michael kommt dann mit einer Kette, so, muss aber große Kette sein, weil er großer Drache ist, und bindet dann den Drachen und der will sich losreißen, kann nicht, hat eine Leine, also, und dann gibt es einen Abgrund, und dann buchstäblicher Abgrund, dann gibt es eine Tür, wird aufgeklappt, dann wird er hineingeschmissen, wird zugemacht, mit einem buchstäblichen Schlüssel abgeschlossen, der macht dung, dung, dung und kommt nicht raus. 1000 Jahre kämpft er halt da drin, will rauskommen, kriegt es nicht hin. Die Kette hebt ihn und die Tür hebt ihn. Welche buchstäbliche Tür, welche buchstäbliche Abgrund, welche buchstäbliche Kette könnte den Drachen halten? Keine buchstäbliche, da seid ihr mit mir einig. Das heißt, es muss irgendeine geistliche Kette sein, wenn der Drache ein Geistwesen ist. Da muss es doch eine geistliche Kette sein. Es muss doch ein geistlicher Schlüssel sein, wenn ein Drache oder der Teufel auch ein Geistwesen ist. Und es muss ein geistlicher Abgrund und eine geistliche Tür sein. Könnt ihr mir soweit folgen? Schaut mal, die Verse 1 bis 3 beschreiben permanent geistliche Dinge. Und ich lese es euch nochmal vor. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die den Teufel der Satan ist, und er band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss und versiegelte über ihn. Nur ein Gedanke, nur zum Prüfen, liebe Geschwister, nur zum Prüfen. Wenn alles Geistwesen sind und der ganze Abschnitt eine geistliche Sprache ist, könnte es sein, dass die Zahl 1000 auch geistlich ist? Zumindest von der Wahrscheinlichkeit könnte man meinen. Also, versteht ihr, was ich meine? Wenn alles buchstäblich ist und der ganze Zusammenhang uns zwingen würde, alles buchstäblich auszulegen, weil es einen buchstäblichen Ort gibt, wo der Teufel gebunden sein kann, weil es buchstäbliche Kette sein muss oder buchstäblicher Schlüssel, dann könnte man sagen, ja gut, dann Willi, dann kannst du die Zahl 1000 jetzt auch nicht vergeistlichen. Dann musst du auch die buchstäblich nehmen. Und ich würde sagen, jawohl. Aber der ganze Text beschreibt eine geistliche Szene im Himmel und beschreibt ein Geistwesen. Und in dem ganzen Abschnitt, also in diesen Versen, ist die Rede von geistlichen Dingen. Und auf einmal, alles muss man deuten. Und die Freunde, die übrig eine buchstäbliche 1000-Jährige vertreten, sie deuten auch alles. Sie müssen es deuten. Sie können die Kette nicht buchstäblich. Aber sie bestehen felsenfest darauf, dass die Zahl 1000 buchstäblich zu verstehen ist. Ich gebe euch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit. Ich will so demütig sein, nicht dagegen, sondern eine Möglichkeit, euch sagen, wie man es verstehen kann. Einen ersten Hinweis, okay? Der erste Hinweis ist folgendes, Matthäus 12. Schlag mal Matthäus 12. Ich lege nur ein paar Spuren. Ich schaffe heute nicht euch alle Fragen, die da sind, weil wie gesagt, das ist kein Thema. Wenn es ein einfaches Thema wäre, dann hätten wir nicht die ganzen Auseinandersetzungen gehabt oder hätten wir sie nicht. Matthäus 12 möchte ich euch nur kurz auf etwas Interessantes hinweisen. Als Jesus die Dämonen austreibt und ein messianisches Wunder tut, dann bezeichnen sie ja ihn als den Teufel selbst und sagen, der treibt es mit dem Beelzebul. Das kennt ihr diesen Abschnitt, gell? Ab Vers 28 sagt Jesus Folgendes. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, wenn ich nicht durch den Teufel, sondern durch den Geist Gottes das tue, dann ist das Reich Gottes jetzt da. Die Herrschaft ist angebrochen. Und dann Vers 29. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dieses griechische Wort, das hier für binden steht, ist genau das gleiche Wort, das in der Offenbarung Kapitel 20 steht. Jesus sagt, schaut mal, wie könnte ich einen Menschen, oder andersrum, die Welt ist unter der Herrschaft des Teufels, verkauft. Der Teufel regiert sie, er hat sie alle gefangen genommen. Die sind versklavt und verkauft unter seiner Herrschaft. Jetzt kommt Jesus und sagt, wie könnte ich Menschen retten, wie könnte ich den Dämonen gebieten und sagen, fahr aus und ich könnte den Menschen retten, wenn ich nicht vorher den Teufel gebunden hätte. Wie könnte ich diesen Starken berauben? Wie könnte ich in sein Haus reinkommen und das rausholen, was mir gehört oder was ich will? Wie könnte ich es tun, wenn ich vorher nicht den Teufel binden würde? Er würde sich doch permanent wehren. Er würde doch nicht erlauben oder zulassen, dass ich irgendjemanden da rausholen könnte. Versteht ihr das Bild, was Jesus sagt? Er sagt Folgendes: Ich kann Menschen nur dann retten, wenn ich vorher den Teufel gebunden habe. Wann hat er ihn gebunden? Wann beginnt die Bindung? Mit der Menschwerdung, mit der Versuchung Jesu in der Wüste begann die Bindung des Teufels. Er konnte nichts mehr ausrichten. Darum hat Jesus gesagt seinen Jüngern, und sie kamen zurück und sagten: Oh Jesus, selbst die Dämonen sind untertan. Dann sagt Jesus: Ich sah den Teufel fallen wie ein Blitz vom Himmel. Ich sah den Teufel fallen wie, ich glaube, Johannes 10. Allein die Gegenwart Jesu auf dieser Erde, wisst ihr, was passiert? Ist die Bindung des Teufels. Und als er den Sieg vollbracht hat, die rechtliche Grundlage geschaffen hat, was hat er dann, als er auferstanden, was hat er gesagt? Darum, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auch auf der Erde. Und jetzt, was ist die logische Schlussfolgerung? Darum geht hin, wohin? In die ganze Welt. Und was macht ihr? Ja, holt die raus, die mir gehören. Ja, warum? Der ist gebunden. Mission und Evangelisation ist nur möglich, weil Jesus den Teufel gebunden hat. Weil er die Macht hat, die Schlüssel des Davids hat und dich und mich rufen kann und aus der Finsternis herausholen kann. Und der Teufel hat keine Macht, dich mehr zu verführen und dich mehr zu halten, wie er es früher tun konnte. Das ist das Gewaltigste, dass die Menschen heute aus ihrer Verblendheit herausgerissen werden können, auf den Ruf hören können überhaupt, haben wir dem zu verdanken, dass Jesus den Teufel gebunden hat. Versteht ihr das? Ich hoffe. Das ist übrigens die Motivation und die Antriebskraft für Mission und Evangelisation. Die Kraft liegt nicht in dir und mir und in deiner und meiner Fertigkeit, sondern in dem Sieg Jesu Christi über den Teufel und in der Bindung von ihm. Und ich sage euch, wie lange wird er gebunden? Bis er für eine kurze Zeit losgelassen werden darf, um ihn zu vernichten. Er hat noch eine kurze Zeit. Liebe Freunde, diese Bindung bedeutet nicht, dass der Satan in dieser Welt nichts zu tun hat, nichts machen darf, dass er keine Kriege anstiften darf, dass er keine Katastrophen und keine... Das sagt es nicht. Er hat eine kurze Zeit und er ist sehr, sehr, sehr wütend. Was darf er nicht tun? Was darf und macht er jetzt, kann er jetzt noch nicht tun, weil Jesus ihm es nicht erlaubt? Er darf die Seinen nicht verblenden. Er darf die Seinen nicht zurückhalten. Er darf sie nicht. Und er darf nicht. Und jetzt lest mal mit mir Offenbarung 20, Vers 7 und folgende. Achtet mal darauf, das ist so, so wichtig. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, Offenbarung 20, Vers 7 und folgende. Gesundheit. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen. Was bedeutet diese Verführung? Die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog. Um was zu tun? Um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Worin liegt die Verführung? Was darf er jetzt nicht tun? All die Menschen gegen den Messias und gegen seine heilige Stadt, nämlich das Neue Jerusalem, und gegen seine Gesalbten aufzubringen zu dem endlichen, Endzeit, letzten großen Krieg. Das darf er nicht. Das darf er erst, wenn Jesus sagt, jetzt darfst du. Jetzt ist der letzte Heide eingegangen. Jetzt ist mein Reich vollendet. Jetzt sind alle da. Jetzt kannst du meinetwegen gehen und verblende zum Gericht. Versteht ihr das? Hier steht es im Text. Und er wird losgelassen, um was zu tun? Um diesen großen Krieg anzuzetteln. Und was darf er bis jetzt nicht tun? Was ist die Verführung? Diesen großen Krieg anzuzetteln. Das heißt nicht, die Verführung, er darf gar nichts machen. Das bedeutet nicht, sondern Bindung ist im Kontext von Matthäus 12, allein nur wenn man das nimmt, Die Menschheit ist unter der Herrschaft des Satans gewesen. Jesus kam und durch seinen Sieg hat er ihn gebunden, damit Gott und Jesus die Seinen aus dieser Welt rausholen kann. Und solange das noch stattfindet, darf der Satan nichts dagegen unternehmen. Wenn das fertig ist und der letzte Heide hineingekommen ist, dann darf er wieder. Versteht ihr das? Ja. So, wer verführt uns? Nach Jakobusbrief. Woher kommt denn die Sünde? Ah, der blöde Teufel. Nach Jakobusbrief heißt erstmal, begreift er, aus dem Fleisch, aus dem Herzen eurer Begierden. So, zu schnell sind wir dabei, alles dem Teufel in die Schuhe zu schieben. Er weiß natürlich, dass er ein brüllender Löwe ist. Und er geht umher, umsucht eine Verschlinge nach Petrus. Ja, er sucht, er schreit, er brüllt, er jagt Angst ein. Das bedeutet nicht, dass er nicht brüllt kann, dass er nicht weiß, welche Mechanismen ablaufen, um uns zu versuchen. Aber der Punkt ist, wir werden im Petrusbrief weiterlesen, in den Worten Jesu das auszudrücken. Die Verführung wird so groß sein, dass, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführt werden. Aber es ist nicht möglich. Warum? Weil er die Seinen bewahrt. Weil die sind beschützt. Die sind unter dem Schirm des Höchsten. Einfach mal diese Fragen alle aufschreiben. Mein Anliegen ist jetzt nicht, alle Fragen zu beantworten, sondern einfach eine grobe Spur euch zu geben. Jetzt einfach nur, warum sage ich das? Jetzt ganz kurz. Aber hier stehen doch 1000 Jahre. Ich meine, weil alles geistlich wir deuten müssen. Das heißt, der Teufel wird in irgendeiner Weise gebunden. Ihm wird ein Spielraum genommen. Das hat was mit einem Schlüssel zu tun. Und ich glaube, das ist der Schlüssel Davids. Der Schlüssel der Pforten und der Hölle, der Jesus in der Offenbarung 1 sagt, das hat er jetzt. So, er hat keine Herrschaft mehr über den Tod. Hat er nicht mehr. Jesus ist der Herrscher darüber, über Leben und Tod. Das sind Dinge, die wir deuten müssen. Ihm wird ein Spielraum genommen. Er wird vom Himmel auf die Erde geworfen. All das müssen wir deuten. Und ich glaube, dass die Zahl 1000 wir genauso deuten müssen. Das heißt, ich verstehe diese Zahl nicht buchstäblich. Ich verstehe diese Zahl als einen sehr langen, vollkommenen, von Gott gesetzten Zeitraum. Du und ich haben keine Ahnung, wie lang er ist. Aber er ist sehr lange und vollkommen. Warum meine ich das? Die Zahl 3 steht für Gott. Die Zahl 4 für die Schöpfung. Die aus 3 und 4 gibt 7. 7 ist die Zahl von ganz. Wir sprachen schon mal darüber, ich glaube in anderen Zusammenhängen. Ganz. Jetzt 7 plus 3 gibt 10. 10 ist die Zahl nicht Ganzheit, sondern vollkommen. Vollkommen gemacht. Schlag mal mit mir Offenbarung Kapitel 3, 2, 2, Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2. Jesus redet zu der Gemeinde in Smyrna und sagt Folgendes. Ab Vers 10. Fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst. Sieh, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Und jetzt schau mal, das ist die Antwort. Der Teufel darf nur etwas tun und so viel tun, wie Jesus ihm erlaubt. Weil er ist gebunden. Er ist nicht tot. Er ist gebunden, an Leine gelegt. Und so viel Jesus ihm Leine gibt, darf er tun. Und er wird so viel tun, wie es dem Werk des Herrn Jesus Christus dient. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt das, der Gemeinde. Was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Und jetzt schaut mal, warum. Damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnisse haben 10 Tage. Puh, nur 10 Tage. Puh, das ist aber gute Nachricht. Wiederum, hier hat der Zusammenhang wieder. Der Teufel wird etwas tun. Jesus sagt, ich werde es erlauben. Warum? Er wird euch läutern. Das wird euch zur Prüfung. Das ist unser Petrusbrief. Das ist das Feuer der Verfolgung wird stattfinden. Warum? Um den Glauben zu läutern, den Glauben zu offenbaren, ob er echt ist oder nicht. Und das Ganze wird wie lange geschehen? 10 Tage. Das sitzen wir auf der linken Pobacke ab, die 10 Tage. wiederum, die wenigsten Ausleger glauben, dass es buchstäbliche 10 Tage hier sind. Das passt weder mit der Kirchengeschichte und mit dem Zeugnis der Bibel nicht. So, was bedeutet 10? Die 10 ist vollkommen. Das heißt, ihr werdet wie geprüft? Wie lange? So lange, bis euer Dienst der Läuterung vollkommen ist. Bis ihr als echt und vollkommen aus diesem Leiden herauskommt. Das ist das Bild von 10. Versteht ihr das? Macht das Sinn? Ist wichtig, dass wir, also mir macht es Sinn, aber ob es euch Sinn. Der Teufel wird mit euch was tun, nämlich 10 Tage lang, eine vollkommene Zeit, damit ihr geläutert seid. So, die Zahl 10 ist die Zahl der Vollkommenheit. Ihr merkt, das ist immer 3 plus mit anderen Zahlen oder 3-mal, weil die Zahl 3 für Gott steht. 10 hoch 3. Wie viel ist das? 1000. Nicht 10 mal 3, das ist noch nicht genug. 10 hoch 3 gibt 1000. Was bedeutet das? Es ist ein vollkommener, aber ein sehr langer, von Gott festbestimmter Zeitpunkt. Für was? Um das Vollkommene, oder damit es fertiggestellt wird, was Gott geplant und gedacht hat. Wissen wir über die Zeitpunkte? Was lehrt die Bibel uns über die Zeitpunkte? Steht uns zu, etwas zu wissen? Abgesehen davon, wenn nach manchen Überzeugungen, wenn das buchstäblich 1000 Jahre wären, dann könnten wir zählen. Ab dem Tag 1 kannst du zählen und sagen, und jetzt sind 1000 Jahre. Bang, die Uhr geht rüber und jetzt sind wir fertig. Unmöglich. Über die Zeitpunkte, niemand weiß das. Und wenn Gott uns die Zeitpunkte gibt, dann nicht, damit wir rechnen können und sagen, ah ja, ab diesem Moment können wir jetzt aber 1000 Jahre rechnen. Können wir nicht. Hier, das ist wiederum wie die Kette, wie der Schlüssel, wie der Abgrund, wie die Namen, wie der Drache, wie die Bilder vom Teufel. Geistliche Dimension. Und das macht uns etwas deutlich. Es ist ein von Gott festgeplanter, festgesetzter, vollkommener, langer Zeitraum, den Gott gesetzt hat, um etwas zu tun. Was zu tun? Offenbarung 20, zurück. Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis des Jesu und um dieses Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirnen in ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig. Oder man kann, also ich glaube die bessere Übersetzung, also genaue Übersetzung heißt, und sie lebten. Das heißt, sie wurden lebendig. Und das ist die Beschreibung hier. Sie lebten und herrschten mit ihm, mit dem Christus, 1000 Jahre. Nochmal, Throne wurden aufgestellt. Und dann, wer wird beschrieben? Und er sieht wen? Die Seelen derer, die enthauptet worden waren. Wie können wir das anders umschreiben? Märtyrer, das sind die gestorben sind, oder? Das heißt, er sieht wen? Tote eigentlich, gell? Aber die sind nicht tot, sondern sie leben. Ja, warum leben sie denn? Weil sie Anteil haben an der ersten Auferstehung. Obwohl sie sind lebendig, vom Tod ins Leben hinübergegangen. Und obwohl sie sterben, leben sie. Und was machen sie? Sie kriegen Throne. Was glaubt ihr, Vers 4, wo sind diese Throne? Auf der Erde oder im Himmel? Also dieser Text spricht nicht von der Erde, spricht hier vom Himmel. Diese Throne wurden nicht auf der Erde aufgestellt, sondern im Himmel. Offenbarung Kapitel 3. Wir müssen die Bibel mit der Bibel auslegen und von da unser Verständnis holen. Offenbarung Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6 bis 7 ist die Botschaft, im Zentrum steht der Thron. Am Ende an die Gemeinde Laodicea, merkt euch, die Rede ist an die Gemeinde Laodicea, wahrscheinlich an die Gemeinde, wo wir sagen würden, mit denen ich Hopfen Malzen verloren, sind die Ungläubigen. Schaut mal, was Jesus zu ihr sagt an diese Gemeinde. Vers 29, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das ist das Erste. Ich läutere und prüfe, die ich liebe. Warum? Weil er die Seine nicht verloren gehen lässt. Und jetzt Vers 21, Kapitel 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf meinem Thron gesetzt habe. Seht ihr das? Die Verheißung ist an die Gemeinde. Wer überwindet, an mir festhält, auch wenn er stirbt, wie ich überwunden habe. Ich habe an meinem Herrn, meinen Gott festgehalten. Sie haben mich dem Leibe nach zwar getötet, aber dem Geist nach bin ich lebendig. Und ich bin lebendig geworden und sitze auf dem Thron Gottes zu Rechten. Jesus verheißt der Gemeinde, wer auch so überwindet wie ich, wer an mir festhält, auch wenn er stirbt, er wird bei mir sein, auch auf dem Thron sitzen. Offenbarung Kapitel 4. Vers 2. Johannes bekommt einen Blick in den Himmel. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, der da saß, war vom Aussehen gleich einem Jasperstein und einem Sarder und so weiter. Hier ist die Rede, Thron im Himmel und da ist Gott, der Schöpfer. Könnt ihr mir soweit folgen? Und jetzt schaut mal Vers 4. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, begleitet mit weißen Kleidern, Repräsentanten der Gemeinde, 12 für Altes Testament, 12 für Neues Testament. Wo sitzen sie? Auf den Thronen. Und wo wurden sie die Throne aufgestellt? Rings um Gottes Thron. Das ist der Repräsentanten der Gemeinde. Und was machen sie im Himmel? Die sitzen auf Thronen. Jetzt zurück zur Offenbarung 20. Und ich sah was? Throne. Für wen? Für die Überwinder. Diejenigen, die am Namen Jesu festgehalten haben, die nicht das Denken von dem Teufel angenommen haben, das ist das Zeichen an der Stirn, die nicht so gelebt haben in ihren Handeln, das ist das Zeichen für die Hand, die nicht das Denken und nicht das Handeln von dem Teufel übernommen haben, sondern an ihren Stirnen versiegelt waren, das heißt das Denken Gottes hatten, des Geistes, die Kinder Gottes waren. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und die gestorben sind, sind lebendig, weil sie Anteil haben, weil sie wiedergeboren waren. Und sie herrschen mit dem Christus, wie lang? Einen sehr langen, vollkommenen, von Gott begrenzten Zeitraum. 1000 Jahre. Sie sitzen mit ihm und herrschen mit ihm. Ich lese Vers 5. Wo steige ich da ein? Nee, das ist Vers 4. Ja, Vers 5. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist ja aber interessant, gell? Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig. Warum sagt das Johannes so? Abgesehen davon, er sieht das. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig. Warum wurden sie nicht lebendig? Weil sie tot sind, weil sie nicht wiedergeboren sind. Es sterben Menschen, die einen sind wiedergeboren, die sterben und sie leben trotzdem, sind bei Jesus. Die anderen sterben und die bleiben tot, weil sie nicht wiedergeboren sind. Seht ihr das? Ist eigentlich nicht so kompliziert. Eigentlich. Weil es Prophetie ist und in geistlichen Bildern ist es kompliziert. Aber wir haben die Schrift, die uns hilft. Und jetzt schaut mal. Dies ist die erste Auferstehung. Darum sagt er jetzt, dies ist die erste Auferstehung. Warum? Weil sie sind lebendig, sie sind wiedergeboren, sie sind bei Jesus. Darum ist es die erste Auferstehung, nicht die zweite. Weil Johannes sieht was? Die lebendigen Leiber? Was sieht Johannes? Die lebendigen Seelen. Warum Seelen? Weil sie noch nicht die verklärten Leiber haben. Ich habe das schon mal gesagt. Jeder, der jetzt bei Christus ist, das ist das Bild von Offenbarung Kapitel 6, wo sie vor dem Altar Gottes stehen und sagen, Herr, wie lange noch, wie lange noch? Und er sagt, noch eine kleine Zeit. Wisst ihr, dass dein Opa, deine Oma oder Sohn oder wie auch immer zusammen mit dir und mit mir warten, bis sie den verklärten Leib bekommen? Herr, wann kriegen wir endlich einen Leib? Wartet noch ein bisschen. Ja, wann? Ja, wartet noch ein bisschen. Ruh dich aus. Die Werke folgen dir. Ruh dich aus. Wann? Ich habe eine Zeit festgesetzt. Dann. Damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Damit wir alle zusammen das Gleiche erben. Alle gleichzeitig. Und darum wird es in einem Nu passieren. Wenn Jesus kommt und die Seinen mit sich bringt, nämlich die lebendigen Seelen bei ihm, und wir aber noch nicht gestorben sind, hoffentlich, und dann, was ist aber mit uns? Ah, ich bin aber noch, ja, du bist auch eine lebendige Seele. Sieh, die Leiber werden auferstehen. Leiber werden auferstehen. Und in einem Nu, und dein Leib wird verwandelt werden. Und das alles zu einem Augenblick, das kannst du nicht mal sehen. Du kannst nicht sagen, ah, Schritt für Schritt, das wird, das ist schon zu lang gewesen. In einem Nu wird das sein. Und wir werden verwandelt werden. Vers 6 nochmal. Gab Offenbarung 20. Glücklich und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Der erste Tod hat noch eine Macht. Weil leiblich werden wir noch sterben können. Aber der zweite Tod, der ewige Tod, hat keine Macht. Hat das jetzt Sinn? Oh, ich hoffe so sehr. Über diese Tod hat keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Liebe Freunde, wir sind im Petrusbrief, wir kommen noch dazu, Kapitel 2, wo er sagt, ihr seid ein auserwähltes königliches Priestertum. Jeder, der Anteil an der ersten Auferstehung ist ein königlicher Priester. Ist. Und dann wird uns der Zeitraum gegeben und sagt, das Ganze ist 1000 und am Ende, wenn die Gemeinde vollendet ist, wenn der Letzte, der Christus gehört, herausgeführt wird aus dieser Welt, wird Gott den Teufel freilassen. Und dann darf er rumwüten, dann darf er verführen, zu Enden der Welt gehen und alle Ungläubigen zusammenbringen. Für was? Für das Gericht. Und wenn das Gericht kommt, dann war's das. Dann Ende Gelände. Dann wird der Teufel gerichtet und die Menschen gerichtet. Und das ist noch, darf ich noch ganz kurz euch das zeigen, ab Vers 11. Dann kommt der weiße Thron. Nur nebenbei, muss ein Gläubiger noch mal ins Gericht? Aber wenn er vom Tod ins Leben gegangen ist, wenn er schon gerichtet worden ist in Jesus Christus, gibt es kein Gericht. Darum heißt es, die werden auferstehen zum ewigen Leben, nicht zum Gericht, zum ewigen Leben. Aber die Toten, was ist mit denen? Die werden auch auferstehen, aber die kommen ins Gericht. Das ist ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und denen darauf saß, war das Angesicht, der die Erde entfloh und der Himmel und keine Städte wurden für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Schaut mal, er sieht die Toten. Interessant, er beschreibt sie, er sieht Tote. Und sie stehen, die liegen nicht. Die sind lebendig tot. Die sind auferstanden, aber sie sind trotzdem tot. Sie haben keine verklärten Leiber. Sie haben nicht die Herrlichkeit Gottes angezogen. Sie sind immer noch tot. Boah, Wird das ein Erwachen sein? Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen. Das heißt, es gibt keinen Unterschied. Gott macht keinen Unterschied. Vor dem Thron. Das heißt, ob hohe oder niedrige, ob ein armer Bettler, ob ein König, was weiß ich, spielt keine Rolle. Tod ist tot. Und dann heißt es, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Bücher wurden geöffnet. Viele Bücher müssen geöffnet werden. Wiederum, ich glaube, das sind keine buchstäblichen Bücher. So viele Bücher würde keine Bibliothek fassen. Und jetzt heißt es, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Was ist das andere Buch? Das Buch des Lebens. Warum? Man hat geschaut, da steht einer, die Großen und die Kleinen. Stehst du im Buch des Lebens? Nein? Dann holen wir die Bücher raus. Wenn du nicht im Buch des Lebens stehst, dann musst du nach den Büchern gerichtet werden. Und was sind diese Bücher? Das ist alles aufgezeichnet, was du je gedacht, gesagt und gemacht hast. Und jeder wird nach ihren Werken dann gerichtet werden. Wer aber, das heißt, dieses Buch des Lebens ist eine Überprüfung. Steht dein Name da drin? Nein? Dann hier. Das Buch, das wurde geöffnet, welches des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Wer wird gerichtet? Die Lebendigen? Jeder, der meint, dass die Christen hier vor dem weißen Thron erscheinen müssen und das Leben wird an ihnen vorüberziehen. Oh Mann, wie oft habe ich diese kleinen Häftchen da gelesen, Angst gehabt, dass Gott mir alles nochmal wie ein Film vor meinen Augen vorübergehen lässt, all meine Ungerechtigkeit. Wenn in der Bibel heißt, dass in Christus versenkt ins Äußerste mehr, dann wird Gott doch das da nicht rausholen und das wie ein Film vor dir vorübergehen lassen. Wer in Christus ist, ein für alle Mal, ist das ist doch Evangelium. Das ist die lebendige Hoffnung. Aber die nicht in dem Buch des Lebens geschrieben sind, das heißt, die nicht lebendig sind, das ist das Buch der Lebenden. Das Buch, das lebendige Buch. Die werden gerichtet nach Werken. Und dann heißt es, und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gab die Toten, die in ihm waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Alles Gottfeindliche vernichtet. Was ist der letzte Feind, der hier vernichtet wird? Welcher Tod? Nein, der erste Tod wird vernichtet, denn der zweite Tod verschlingt alles. Der ewige Tod hört nicht auf. Das ist eine ewige Verdammnis. Aber was hört auf? Der erste Tod. Warum? Weil der erste Tod ist nicht mehr. Wann kann es eine Auferstehung der Leiber geben? Wenn der Tod verschlungen ist. Wann wird in Offenbarung 2 der Tod besiegt? Am Anfang von Kapitel 2 und am Anfang vom Beginn des tausendjährigen Reichs oder am Ende vom tausendjährigen Reich? Ganz ehrlich, einfach nur von unserem Text. Wann wird der Tod besiegt? Am Beginn des tausendjährigen Reiches oder am Ende? Am Ende. Wenn Jesus wiederkommt, was geschieht da? Da werden die Toten auferstehen, oder? Wie können die Toten auferstehen, wenn der Tod noch herrscht? Kann nicht. Das heißt, der Tod muss besiegt sein. Ich frage euch anders. Wann kommt Jesus Christus? Am Anfang von den tausend oder am Ende von den tausend Jahren? Am Ende. Am Ende. Denn am Ende der tausend Jahre wird der Teufel losgelassen. Und da kommt Jesus, um das Gericht zu halten und ihn zu vernichten. Dann geschieht das Gericht über die Erde entfloh, dann geschieht das Gericht über die Ungläubigen und dann geschieht das Gericht über den Tod. Am Ende. Versteht ihr, warum das wichtig ist? Am Ende. Zumindest Offenbarung 20 sagt das am Ende. Oh, ein kurzer Einblick. Ich weiß, ich bin nicht naiv zu sagen, oh, jetzt habt ihr alle Erleuchtung. Und ihr seid alle jetzt, aber ich hoffe, zumindest eine Spur zu bekommen und zumindest in welche Richtung man auch denken kann und prüfen kann und lesen kann. Bei all der Kompliziertheit, das ist Prophetie, liebe Geschwister, bei all der Kompliziertheit, behaltet bitte eins, und das ist die lebendige Hoffnung oder das Gute. Hier geht es nicht um Wissensbegierigkeit und um Streitpunkte. Hier geht es um diese lebendige Hoffnung, die wir in Christus Jesus haben. Wer glückselig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, der hat die lebendige Hoffnung. Er wird ewig mit ihm leben. Er bekommt nämlich auch die zweite. Und der zweite Tod hat über ihn keine Macht. Das ist der Text. Und das muss man suchen. Was erbaut. Was ermutigt. Und nicht Mythen und Fabeln und Geschichten von was weiß ich. Ich hoffe, ein bisschen euch damit geholfen zu haben. Valentin, du warst pünktlicher heute. So, damit möchte ich diese lebendige Hoffnung nicht abschließen. Denn sie lebt. Aber in unserem Text von Petrus gehen wir weiterhin ab nächsten Mittwoch. Wir schauen uns das Wesen nochmal des Erbes an. Herrlich. Dann die Sicherheit des Erbes und dann noch das Ziel. Also noch drei Punkte haben wir. Und dann haben wir den ersten Block geschafft. Ich möchte beten. So bleibt mir von tiefstem Herzen das Gebet dir gegenüber und vor dich, Herr, dass du, das sind menschliche Worte und menschliche Versuche und trotzdem, Herr, es ist die Rede über geistliche Dinge, über dein Wort, nicht Menschenwort, über dein Wort. Herr, das musst du offenbaren, das musst du bestätigen. Und ich weiß, in dieser kurzen Zeit, dieser schwierige Text, und trotzdem möchte ich bitten, Herr, schaff es, dass es in uns eine lebendige Hoffnung weckt und auch sie bewahrt. Herr, dass uns über viele Fragen, die wir haben und manche vielleicht Streitigkeiten oder manches Unverständnis oder Unklarheit, die einfach da ist, Herr, diese Herrlichkeit, diese Verheißung, glückselig ist der, dass wir das haben, dass wir, Jesus, in dir und in dieser Verkündigung der lebendigen Hoffnung diese Glückseligkeit sehen. Herr, dass wir zu beneiden sind, dass wir uns freuen dürfen, dass wir glücklich sein können, dass wir Anteil haben an der ersten Auferstehung, Herr, dass wir mit dir lebendig gemacht worden sind. Du hast etwas in uns hineingelegt, was du vollenden wirst, Herr. Du wirst uns auferwecken an dem Tag, wo du kommen wirst. Und darum will ich bitten, Herr, halte diese lebendige Hoffnung in unseren Herzen und komme bald. Komme bald, Herr, dass wir diese Herrlichkeit sehen können, vom Angesicht zu Angesicht. Amen.